Darf ich Sie nach vorne bitten? Ich werde noch zwei, drei Fragen stellen, um den Referenten etwas vorzustellen. Ich habe also diese Fragen nicht lange ausgedacht. Ich habe die gleich vorher so spontan aufgeschrieben. Aber ich glaube, es ist doch gut, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben heute Abend. Ich denke, sobald wir Sie reden hören und wenn wir Ihren Namen etwas genauer ansehen, dann bekommt man den Eindruck, dass das ist kein Schweizer. Können Sie uns etwas sagen über Ihre Herkunft, Ihren Hintergrund?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe nämlich Identitätsprobleme. Das rührt daher, dass meine Vorfahren einmal aus Holland kamen, zum Teil wenigstens. Meine Großeltern kamen aus Südrussland. Meine Eltern sind beide in den Vereinigten Staaten geboren. Ich bin in Kanada geboren, dort aufgewachsen. Längere Zeit stand in meinem Pass britischer Untertan. Meine Muttersprache ist Deutsch. Jetzt wohne ich allerdings in der Schweiz, wo man nicht immer Deutsch spricht. Deshalb ist meine Frage, was bin ich eigentlich?
Können Sie uns auch etwas über Ihre Familie sagen? Sie sind ja verheiratet, Ihre Frau.
Ja, die ist ebenfalls so international. Ja. Meine Frau, ich weiß nicht, wo sie sitzt, aber sie ist mit Ada, ist sie ja. Ja. Die ist in den Vereinigten Staaten geboren. Ich, wie ich sagte, in Kanada. Unser erster Sohn ebenfalls in Kanada, aber dann hört es auf. Ein Sohn wurde in Holland geboren und die zwei Töchter in Deutschland. Sie wohnen jetzt alle, die Kinder alle in Nordamerika. Und das bringt es mit sich, dass wir sie zu selten sehen und vor allem auch die Enkelkinder zu wenig. Aber ab und zu, nach alle paar Jahre, dürfen wir nach drüben und sie besuchen.
Vielleicht noch eine Frage. Ich habe Sie kennengelernt an der FETA als Dozent. Sie waren 10 Jahre an der FETA, von 1971 bis 81. Ich habe von 75 bis 80 studiert. Was ist heute vor allem Ihre Tätigkeit? Worin sehen Sie Ihren Auftrag und wo ist Ihr Schwerpunkt im Dienst?
Von 81 bis 83 waren meine Frau und ich in Kanada. Wir wollten einige Zeit aussetzen und uns besonders der Familie widmen. Dann kamen wir 83 zurück, aber ich wollte eigentlich nicht mehr an einer Hochschule dozieren, sondern war der Ansicht, was dort gelehrt wird, könnte durchaus in den Gemeinden gesagt werden und sollte auch. Und so war es mein starkes Anliegen, den Lehrdienst viel stärker noch in die Gemeinden hineinzutragen. Und so bin ich seitdem sehr stark in verschiedenen Gemeinden tätig. Immer noch auf Ruf hin an einigen Schulen, aber das hat auch abgenommen. Jetzt konzentriert sich oder ist ein starker Schwerpunkt die Weiterbildung von Predigern, und das mache ich sehr gern. Hier und da werde ich zu Predigerrüsten oder Kursen eingeladen.
Jawohl. Doch, vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Und wir genießen jetzt 2 Abende Hochschule.
Ich freue mich sehr, wenn ich in einer Gemeinde eines früheren Studenten dienen darf. Das ist für mich immer wieder eine Freude. Die Korrektur, die Schriftkorrektur, von der oder Zuber sprach, war eigentlich eine gegenseitige. Ich weiß heute noch eine besondere Situation, wo ich etwas wieder übernommen hatte aus einer bestimmten Dogmatik. Ich hatte, weil ich meinte, nicht genügend Zeit zu haben, mich selbst hineinzuarbeiten, die Materie dann manchmal etwas übernommen. Mit den Jahren habe ich gemerkt, dass manche Theologen voneinander abschreiben. Ich war also nicht der Einzige. Aber ich hatte wieder abgeschrieben und das nicht genügend durchdacht. Und ich höre immer noch den einen Studenten, es war Herr Klautke, der fragte: Herr Professor, wo steht das geschrieben, was Sie da sagen? Er konnte das nicht ganz mitvollziehen. Nun, ich musste mich dann kontrollieren und nachschauen. In der Tat, was ich meinte, ich hatte großes Vertrauen zu diesem evangelikalen Theologen, aber stellte dann fest, dass auch diese Leute nicht immer gut genug studiert hatten, nicht nur ich. Das war natürlich dann eine starke Herausforderung. Nun, auch diese zwei Abende sind für mich, vielleicht glauben Sie das nicht, aber wieder eine neue Herausforderung gewesen. Und man lernt immer wieder noch hinzu. Es ist allerdings nicht einfach, über das Thema Heiliger Geist und Gnadengaben zu sprechen, aus mehreren Gründen. Erstens, manche Frage, die diese Verbindung, die in dieser Verbindung gestellt wird, findet ihre Antwort einfach nicht auf der Oberfläche des Schrifttextes. Und das hätten wir ja heute so gern. Viel Kleinarbeit ist notwendig, um sich ein einigermaßen klares Bild zu verschaffen, das einen zufriedenstellen könnte. Zweitens, unsere Zeit hat sich an schnelle Lösungen gewöhnt. Das macht es schwer, wenn man weiß, man wird etwas weiter ausholen müssen, man wird eine Anzahl Texte miteinander in Beziehung bringen müssen und Schlussfolgerungen ziehen müssen. Und einige werden vielleicht nicht ganz mitkommen. Die Fragesteller können einen dann wirklich leid tun. Es ist also anerkennenswert, dass diese Gemeinde und in Besonderheit ihr Pastor sich einmal Zeit genommen haben, diesem Thema mit einiger Gründlichkeit nachzugehen. Und es ist unser Gebet, dass der Heilige Geist, von dem in dieser Verbindung immer wieder ja die Rede ist, auch jetzt uns hilft, einige Schritte vorwärts zu kommen, dem Redenden sowohl als den Hörern. Leider sind auch diese zwei Abende zu kurz, um meinem speziellen Auftrag zur Zufriedenheit gerecht zu werden. Beten wir, dass für diese Gemeinde jetzt das Wesentliche gesagt wird. Nun einige Gedanken, die in das Thema hineinführen sollen. Erstens, etwas über die Wichtigkeit des Wortes Gottes bei diesem Thema. Gnadengaben sind ein Thema, bei dem die Schrift die Wichtigkeit betont, auf Gottes Wort zu achten. Manchmal nimmt die Schrift das für selbstverständlich. Aber es gibt Stellen, wo die Schrift ganz besonders darauf hinweist, auf die Notwendigkeit, auf sie zu hören. Es besteht hier nämlich die Gefahr, die göttliche Weisung zu missachten und in Unwissenheit zu bleiben. Dann aber besteht die Gefahr, auch einen falschen Weg einzuschlagen. Darf ich in dieser Verbindung die ersten 6 Verse von 1. Korinther 12 lesen? Aber über die Geistlichen, so wörtlich, will ich nicht, Brüder, dass ihr in Unkenntnis seid. Sehr schön. Gott spricht hier durch Paulus. Er sagt es in Kapitel 14. Und Gott leitet ihn dazu zu sagen, ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis seid. Gott will, dass wir Bescheid wissen. Ihr wisst, dass ihr von den Völkern wart, dass ihr zu den stummen Götzen hingeführt wurdet, wie ihr von Fall zu Fall geführt wurdet. Daher setze ich euch in Kenntnis. Niemand, wenn er im Geiste Gottes redet, sagt, Jesus sei verflucht. Mir scheint, der Konjunktiv ist hier besser als der Indikativ. Und niemand kann sagen, Jesus sei Herr, als nur im Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gnadengaben, im Griechischen Charismata, oder im Deutschen sagen wir heute mit diesem Fremdwort Charismen, aber es ist derselbe Geist. Und es sind verschiedene Dienste, auch ist es derselbe Herr. Und es sind verschiedene Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Gott will, dass wir wissen, und wir sollen auf dieses Wort, indem er auf diese Notwendigkeit hinweist, achten. Es geht bei den Gnadengaben um Gottes Handeln und Führen in seiner Gemeinde. Gnadengaben sind ein Gebiet, in dem Gott besonders führt und handelt. Es ist nicht nur die Gemeinde, die handelt, sondern Gott handelt in diesen Gnadengaben. Dieses hat Anbetung zum Ziel, wie alle Wege Gottes seine Anbetung zum Ziel haben. Der Feind kann hier nachahmen, kann Gott selbst. Gott selbst gibt nun Weisung über diese seine Tätigkeit, wie sie geschehen soll. Aber seine Information, die Information Gottes, muss ernst genommen werden. In Kapitel 14 von 1. Korinther lesen wir in den Versen 37 und 38. Glaubt jemand, Prophet oder Geistlicher zu sein? Das darf zu Recht der Fall sein, muss nicht zu Unrecht der Fall sein. Das heißt, ist jemand davon überzeugt, zu Recht oder zu Unrecht, er sei Prophet oder ein Geistlicher, das heißt, jemand, der den Heiligen Geist besitzt und in diesem Geist handelt. Wenn jemand so überzeugt ist, der erkenne an, dass das, was ich schreibe, Gebote des Herrn sind. Ist jemand in Unkenntnis und erkennt nicht an, so sei er eben in Unkenntnis und erkenne nicht an. Das ist etwas ironisch gesagt, damit die Korinther wach werden. Es ist gerade in diesem Zusammenhang, dass vom Wort Gottes als von einer Autorität gesprochen wird. 35 und 36. Wollen Sie aber etwas lernen, so fragen Sie zu Hause Ihren Männern. Denn es steht einer Frau schlecht an, in der Gemeindeversammlung zu reden. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen, oder ist es zu euch allein gekommen? Seid ihr etwa Urheber des Wortes Gottes? Oder seid ihr die einzige Gemeinde, die das Wort Gottes kennengelernt hat? Es geht also um das Wort Gottes in diesem Zusammenhang. In Hebräer 2 sagt der Schreiber dort in den ersten drei Versen, deswegen sollen wir umso mehr auf das achten, das wir hörten. Weswegen? Weil der Redende so groß ist. Er ist Gott. Es handelt sich hier um den Sohn, der in den ersten Versen des ersten Kapitels vorgestellt wird. Aber der Schreiber geht dann sehr gründlich vor, um zu zeigen, dass dieser eben Gott selbst ist. Und deswegen sollen wir umso mehr auf das achten, das wir hörten, damit wir nicht etwa abgleiten, von der Wahrheit abrutschen. Denn wenn das durch himmlische Boten geredete Wort im Alten Testament fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entrinnen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Das heißt, die Botschaft von dieser Rettung. Und dann spricht er von ihrer Bestätigung. Also, hier einiges, das uns aufmerksam macht, dass wir auf Gottes Wort in besonderer Weise achten sollten. Zweitens, ein zweiter einleitender Gedanke, von der Notwendigkeit der Unterscheidung. nämlich zwischen Vorkommnis und Gnadengabe. Es ist hilfreich zu wissen, dass fast alles, das als Gnadengabe bezeichnet wird, etwas ist, das bei allen Gläubigen eigentlich vorkommt, wenn auch nur im Embryo. Es gibt eine längere Liste. Ich lese nur einige oder nenne nur einige. Apostelschaft, Prophetie, Evangelisation, das Lehren, die Weisheitsrede und andere. Solche Gnadengaben stellen etwas dar, das jeder Christ hat. Das heißt, Gnadengaben scheinen eigentlich allgemein Gut oder allgemeine Heilsgüter zu sein, die bei gewissen Christen in verstärkter Form vorhanden kommen, sodass diese auf diesem Gebiet anderen dienen können. Eine weitere Unterscheidung. Vieles, das als Gnadengabe bezeichnet wird im Neuen Testament, kommt auch bei Ungläubigen vor, wo es dann aber nicht Gnadengabe ist. Das sollte man wissen. Es geht nicht um die Sache, sondern es geht um die Gnadengabe. Gnadengabe ist eine Gabe der Gnade Gottes. Sie ist ein Heilsgut. Wenn zum Beispiel natürliches Leben in 2. Korinther 1 als Gnadengabe bezeichnet wird, dann hat natürlich auch jeder andere Mensch, ein Nichtgläubiger, auch natürliches Leben. Aber für ihn ist es keine Gnadengabe. Mit der Wiedergeburt wird mir mein natürliches Leben, mein Ehestand oder mein ledigen Stand, meine etwaige Vorstehensbegabung oder meine Lehrbegabung, meine Lenkbegabung oder meine Erkenntnisbegabung und vieles andere wird mir dann oder kann mir dann zur Gnadengabe werden. Ein Professor, den ich hatte, sagte, natürliche Begabungen können Gefäße der Geistlichen sein. Ab und zu glaube ich aber, dass Gott hier ausweicht und etwas ganz Neues schenkt und das natürlich einfach stehen und liegen lässt. Das kann auch vorkommen. Eine weitere Unterscheidung. Wir werden wohl auch zu unterscheiden haben zwischen dem Vorkommen eines Wunders und einer Gnadengabe, die ein Wunder herbeiführt. Ich meine, hier hätten wir eine Hilfe, um durch einiges an Wirrwarr hindurchzukommen. Wenn wir unterscheiden würden zwischen Gnadengabe, die ja eine Konstante ist, Paulus vergleicht sie mit einem Glied am Leib. Die Hand trage ich jeden Tag mit. Ich muss sie nicht jeden Tag gebrauchen. Aber sie ist da, fertig zum Gebrauch. Aber es könnte sein, wenn ich die Hand verliere, dass ich dann eine zweite mechanische Hand bekäme. Die könnte ich für die Nacht auf die Seite legen oder überhaupt im Koffer mittragen. Und wenn ich sie eben bräuchte, könnte ich sie dann zur Hand nehmen oder zum Arm, besser gesagt. Meine Brille ist ein verlängertes Auge. Ich brauche sie nicht die ganze Zeit. Es kommen viele Wunder vor, aber das heißt nicht, dass sie schon Gnadengaben wären. Das zu unterscheiden, finde ich wichtig. Ein dritter Gedanke zum Anfang, und der betrifft die Aufteilung meines Beitrages. Vielleicht ist es für Sie eine Hilfe, wenn Sie wissen, was Ihnen bevorsteht. Also erstens möchte ich die vier erwähnten Gnadengaben, die für diese zwei Tage vorgesehen waren zur Besprechung, die möchte ich besprechen, so wie sie in der Schrift vorkommen. Also die vier erwähnten Gnadengaben, wie sie im Neuen Testament vorkommen. Als zweites möchte ich verwandte Fragen, das heißt mit den Gnadengaben verwandte Fragen in Bezug auf den Heiligen Geist besprechen. Weil diese zwei Themen so nahe beieinander liegen, finde ich das wichtig. Als drittes möchte ich dann zu diesen Gnadengaben wieder zurückkommen, und das wird dann morgen sein, etwas über die Aktualität dieser vier Gnadengaben sagen. Also kommen wir zum ersten, den vier erwähnten Gnadengaben, wie sie in der neutestamentlichen Gemeinde vorkommen. Die vier, die mir zur Besprechung gegeben wurden, sind ja Kraftwirkungen, Heilungen, das Zungenreden, manchmal sagt man auch Sprachenreden. Ich halte beides für sehr richtig, auch heute noch brauchbar. Man kann heute Sprachenreden sagen, man kann heute aber immer noch Zungenreden sagen. Und als viertes natürlich die Übersetzung des Zungenredens. Über die ersten zwei sagt die Schrift sehr wenig. Sie sagt vieles über Wunder, aber es geht hier um Gnadengaben. Und soviel ich weiß, werden diese zwei Gnadengaben, Kraftwirkung und Heilungen, nur einmal erwähnt. Und zwar in 1. Korinther 12, den Versen 28 und 29. Und dabei lässt die Schrift es scheinbar bewenden. Warum, weiß ich nicht. Wir können natürlich eine ganze Menge lernen über diese zwei Gnadengaben. Von den Einzelvorkommnissen von Wundern, Kraftwirkungen, das Griechische ist wörtlich Wirkungen der Kräfte. Also in der Mehrzahl wieder, wie bei den Gnadengaben manchmal der Plural steht, Zungen im Plural, Heilungen in der Mehrzahl. Und jetzt auch Kräfte in der Mehrzahl. Also Wirkungen der Kräfte oder Kraftwirkungen. Wir haben natürlich viele Beispiele von Wundern. Aber diese Beispiele scheinen eher Fälle zu sein, die eine Einmaligkeit oder etwas Inselhaftes im Raum vorstellen. Es gibt solche, die taten immer wieder Wunder. Aber das heißt nicht, dass sie die Gnadengabe hätten. Wir wollen auch auf den Zweck des Wunders zu sprechen kommen, und zwar morgen Abend. Jesus hat viele Wunder getan, die Apostel haben viele Wunder getan. Aber es wird uns, soviel ich weiß, nirgends mitgeteilt, dass es sich hier um eine Gnadengabe handeln würde. Wir hätten ja gern gewusst, wie die Gnadengabe des Kraftwirkens, der Kraftwirkung ausgesehen hätte. Und wir hätten auch gern erfahren, wie die Gnadengabe des Heilens ausgesehen hätte. Aber das ist uns nicht vergönnt. Vielleicht hat das seinen Grund. Natürlich wird es seinen Grund haben. Eigentlich sind ja Heilung und Zungenreden zwei Formen von Kraftwirkung. Sie sind beide übernatürliche Vorgänge. Aber die Schrift macht das manchmal, dass sie eine Liste aufstellt, wo eins eigentlich im Grunde genommen in einem anderen vorhanden ist. Die Listen in der Bibel sind nicht immer strenge Listen, so wie wir sie heute in unserem technischen Zeitalter kennen würden. Kraftwirkungen sind eigentlich Zeichen von der Macht Gottes und vom kommenden Zeitalter. So sagt es der Schreiber in Kapitel 6, der Hebräerschreiber in Kapitel 6, Vers 5. Wenn also eine Kraftwirkung, das heißt ein übernatürliches Phänomen im natürlichen Bereich, wie eine Heilung oder ein Zungenreden vorkommen würde, oder das Versetzen eines Berges oder irgendein anderes Wunder, wenn dies vorkommt, dann bricht etwas durch von der jenseitigen Welt. Die Dinge verhalten sich nicht mehr ganz so, wie sie sich üblicherweise verhalten. Die übliche Verhaltensweise, die kennen wir. Wir schauen uns eine Blume an und wir wissen, es brauchte längere Zeit, bis sie so aussah, bis wie jetzt. Wir sehen einen Baum und wissen, das braucht Jahre. Und so weiter. Das ist der natürliche Vorgang. Aber wenn mit einmal, wo kein Baum gestanden hatte noch gestern, heute plötzlich eine dicke Eiche stehen würde, dann würden wir uns fragen, wie war sie denn dahin gekommen? Nun gibt es das heute, dass die Gärtnereien schon fertige Bäume hinstellen können, aber auch da fragen wir uns manchmal, geht das wirklich so schnell oder könnten uns dann fragen, wenn ein Wunder geschehen wäre? Die Frage bei Heilungen ist manchmal gestellt worden, warum steht Heilung in der Mehrzahl? Bei Kraftwirkungen können wir uns das vielleicht vorstellen, es gibt immer wieder Wunder. Heilung, warum nicht Gnadengabe des Heilens? Vielleicht aus demselben Grund. Vielleicht aber auch, weil beides eingeschlossen sein soll. Natürliches Heilen als Handeln Gottes und plötzliches, übernatürliches Handeln, Heilen als Handeln Gottes. Vielleicht soll hier auch der Dienst des Arztes als Gnadengabe hingestellt werden. Wir haben aber kein Beispiel davon und wir zögern, das so zu sagen, und ich würde es auch nicht tun. Ich glaube auch nicht, dass das es ist, was der Schreiber sagen will, was Paulus sagen will. Mir scheint eher, es ist wie bei Kraftwirkungen, weil jede Heilung für sich im Raum steht. Und auch ganz besonders, weil nicht kontinuierlich jeder oder bei jeder Gelegenheit geheilt wird. Das heißt, wer die Gnadengabe des Heilens hatte, der hat nicht gerade jeden Kranken, der ihm über den Weg ging, geheilt, sondern das war auch dann eine besondere Führung. Vielleicht von daher und wahrscheinlich von daher die Mehrzahl. Also wie Sie merken, es ist hier sehr wenig darüber zu sagen, das tut mir leid. Über das Wunder prinzipiell will ich morgen Abend etwas sagen. Darum geht es jetzt hier eigentlich nicht, sondern hier geht es um diese zwei als Gnadengaben. Kommen wir also zum dritten und darüber haben wir glücklicherweise mehr Informationen. Eigentlich ziemlich viel, trotz dessen, dass es eine vielleicht nur ein oder zwei oder einige wenige Stellen sind. Aber Paulus hat ziemlich ausführlich davon gesprochen im ersten Korintherbrief und das wird dann auch zum größten Teil unser Material sein. Also das Zungenreden und seine Übersetzung, wir nehmen diese zwei zusammen. Erwähnt wird die Gnadengabe als solche in 1. Korinther 12, Vers 10. Zuerst etwas über das Wesen dieser Gabe. Was ist das biblische, christliche Zungenreden? So müssen wir unterscheiden. Wir wollen ja hier von christlichen, biblischen Gnadengaben sprechen und nicht von etwaigen Vorkommnissen desselben Phänomens in anderen Religionen. Antwort: Erstens, biblisches, christliches Zungenreden ist eine geistliche Gnadengabe. Es tut uns leid, dass die Übersetzer manchmal nicht deutlich genug übersetzt haben. Nun, sie waren auch Menschen und jeder von uns darf ja zunehmen, auch in der Bibelkenntnis an solcher Stelle, was das Übersetzen betrifft. In 1. Korinther 12, Vers 1 und in Kapitel 14, Vers 1 begegnet uns ein Wort, das nicht einfach ist zu übersetzen. Es lautet einfach die Geistlichen. Es handelt sich dabei nicht etwa um Pfarrer, sondern um Tätigkeiten, die, wie Paulus sagt, geistlicher Art wären. Nun fragen wir uns, was heißt das geistlich? Eine Zunge ist doch etwas wirklich Materielles, ein Körperteil. Und Wunder geschehen ja im materiellen Bereich. Was heißt das geistliche Gabe oder geistliche Gnadengabe? Wir haben zwei Gebiete, die hier überlappen. In Vers 4 steht das Wort Charismata oder Gnadengaben. Die zwei werden oft verwechselt oder sie werden vermischt. Und so entsteht ein neuer Begriff Geistesgaben. Oder sie werden vermischt. Und so entsteht ein neuer Begriff Geistesgaben, der weder dies noch das ist. Das ist eine sehr unglückliche Wortschöpfung. und wir, glaube ich, täten gut daran, sie auf die Seite zu legen. Wir dürfen, und ich, es ist gut, dass man hier bei diesem Thema in diesen Abenden konsequent das Wort Gnadengabe verwendet hat. Aber die zwei Gebiete, Gnadengaben und die geistlichen, überlappen. Sie überschneiden sich. Es gibt Geistliches oder Geistliche, die sind Gnadengaben. Und es gibt Geistliche, die sind nicht Gnadengaben. Es gibt Gnadengaben, die sind geistliche Gnadengaben. Und es gibt Gnadengaben, die sind natürliche Gnadengaben, wie die Ehe, der Ledigenstand und so weiter. Aber genau was eine geistliche Gnadengabe wäre, sagt uns der Apostel nie. Das tut uns leid, wir sind hier etwas hilflos. Wir versuchen uns hier etwas vorzutasten. Und es scheint, es könnte sein, wenn Paulus hier Pneumatiker sagt, das heißt die Geistlichen, dass er in diesem Zusammenhang an solche Gnadengaben denkt, wo der Heilige Geist in etwas vielleicht Erkennens, in leichter zu erkennenden Weise, phänomenaler Weise tätig wäre. Das wäre möglich. Aber auf jeden Fall wird Zungenreden in Kapitel 14 wahrscheinlich so dort genannt, ist, obwohl die Übersetzung nicht ganz einfach ist. Zweitens, Zungenreden ist ein Wunder. Auch wenn der Redner es zum Teil bestimmen kann. Der Redner soll ja über seine Gnadengabe verfügen. Und auch wenn er über die Gnadengabe des Zungenredens verfügt, ist es etwas Übernatürliches. Er spricht eine Sprache, die er nicht gelernt hat. Drittens, Zungenreden ist ein Wunder der Zunge und nicht des Ohres. Dies ist in Bezug auf die große Debatte in Bezug auf oder in Verbindung mit Kapitel 2 der Apostelgeschichte. Es gibt immer wieder solche Theologen, die behaupten, das war ein Wunder am Ohr und nicht an der Zunge. Das darf man nicht sagen. Ich finde das, ich kann nicht verstehen, warum man das behaupten wollte. Zungenrede muss als Wunder der Zunge gelten. Viertens, Zungenreden ist eine echte Sprache und nicht eine sinnlose Anreihung von bedeutungslosen Vokabeln, wobei hier und da echte Wörter eventuell eingestreut wären. Alle Termini, alle Ausdrücke, und es ist eine Anzahl von Ausdrücken, verschiedenen Wörter, die in dieser Verbindung gebraucht werden, alle sprechen von verständnisvoller Kommunikation. Fünftens, die Gnadengabe des Zungenredens ist eine neue Sprache. So wird sie auch genannt in Markus 16, Vers 17. Und so begegnet sie uns, obwohl nicht so genannt, in 1. Korinther 12 und 14. Die Zungenrede ist neu, besonders für den Redenden. Er hat diese Sprache nicht gelernt. Aber oft und wohl meistens ist sie auch neu für den Hörenden. Das macht Paulus deutlich in Kapitel 14. Man versteht ihn nicht, wenn er nicht übersetzt wird. Wer ist der Empfänger dieser Gnadengabe? Zwei kurze Antworten. Der Christ ist ein Empfänger. Sollte ein Nicht-Christ in Zungen reden können, dann wäre das nicht die biblische christliche Gnadengabe. Es handelt sich hier wieder um ein Heilsgut. Aber wir fügen hinzu, nicht jeder Christ hat diese Gnadengabe. Das macht Paulus ebenfalls deutlich oder macht deutlich ebenfalls in den erwähnten Kapiteln. Was ist der Zweck der Gnadengabe des Zungenredens? Als erstes dürfen wir nennen Anbetung. In 1. Korinther 14, Vers 2 lesen wir, wer in Zungen redet, redet nicht den Menschen, sondern Gott. Im Grundtext haben wir hier keine Präposition, das heißt zu Gott oder für Gott und so weiter, sondern einfach den Dativ. Und jetzt könnte ich eine Exegese machen, die Sie langweilen würde vielleicht oder unverständlich wäre. Darauf will ich verzichten. Ich habe auch nicht die Zeit dazu. Einfach dieses. Wenn Paulus hier sagt, man spricht zu Gott oder man spricht Gott, im Dativ also an Gott gerichtet, dann könnte das eventuell anders aufgefasst sein. Das heißt so, dass Paulus sagt, wenn niemand übersetzt, ist es nur Gott, der es verstehen könnte. Und in diesem Fall deswegen eine Anrede vor Gott. Nur, obwohl das eine wirklich mögliche Auffassung wäre, scheint das nicht der Fall zu sein. Paulus scheint das nicht zu meinen. Denn er fährt einfach fort und spricht so, als ob er es hier mit einem Gebet oder mit einer Gebetsform es zu tun hat. Die Verse 13 bis 17 bestätigen in besonderer Weise und in deutlicher Weise, dass Paulus beim Zungenrede an Anbetung denkt oder an Beten. Zungenrede ist ein Beten im Geist. Aber nicht alles Beten im Geist ist Zungenrede. In der Logik haben wir einige Schwierigkeiten. Die eine Schwierigkeit ist, dass man gern in der Zweibahnstraße Schlussfolgerungen zieht. Das kann aber gefährlich sein. Und ich gebrauche gern das sehr einfache Beispiel vom Pferd. Wenn ich sage, ein Pferd hat vier Beine, dann darf ich nicht daraus den umgekehrten Schluss ziehen und sagen, alles, was vier Beine hat, ist jetzt ein Pferd. Aber wenn uns das nicht so banal deutlich ist, und wir haben jetzt eine schwierige Situation, dann machen wir sehr oft denselben Fehler, nur erkennen wir es dann nicht. Das heißt, zu sagen, dass Zungenreden ein Beten im Geist ist, heißt nicht, dass alles Beten im Geist Zungenrede wäre. Jeder Christ soll im Geist beten. Und das heißt, er hat die Hilfe des Geistes. Weshalb es schwer verständlich ist, dass man behaupten würde, Zungenrede wäre eine Gebetshilfe und deswegen anzupreisen. Immer noch, was die Anbetung betrifft, eine Abgrenzung. Es bleibt bei der Anbetung und darf nicht als Anrede von Menschen verstanden werden, so oder so, zum Beispiel als ein Lehren oder als ein Prophezeien. In 1. Korinther 14, Vers 19 sagt Paulus nicht, dass Zungenrede zum Lehren verwendet würde, auch wenn jemand etwas dadurch lernen könnte oder erbaut würde. Und sie ist auch nicht eine Prophetieform. In 1. Korinther 14 stellt Paulus sehr deutlich die zwei Straßen von Kommunikation einander gegenüber. Die Kommunikationsbahn von Gott zu uns, die Prophetie ist. Und die Kommunikationsbahn vom Menschen zu Gott, die jetzt in dieser besonderen Weise des Zungenredens zustande kommt. Zungenrede ist Richtung Gott. Prophetie geschieht in der anderen Richtung. Wenn Zungenrede auch Prophetie wäre, dann wäre 1. Korinther 14, Vers 5 bedeutungslos. Es tut mir leid, dass ich manchmal die Stelle nicht lesen kann. Ich muss heute Abend und morgen eine ganze Menge voraussetzen bzw. hintansetzen. Wenn Sie nachholen können, dann gut, holen sich die Kassette oder hören sich bei jemandem die an und dann können Sie nacharbeiten. Zungenrede dient zur Erbauung. Das ist ein weiterer Zweck. Er dient zur Anbetung. Gott hat etwas davon. Aber auch der Mensch hat etwas davon, auch wenn es ein Gebet ist. Zungenrede dient zur Erbauung, wenn es übertragen wird. Sonst kann es ja nicht zur Erbauung dienen. Übrigens auch nicht zur Selbsterbauung, denn man versteht ja nicht, was man sagt. Es hat auch Selbsterbauungswert, sagt Paulus, aber das haben wohl alle Gnadengaben. Es kann nicht gesagt werden, dass Zungenreden hier eine besondere Stellung einnehmen würde. in den Gnadengaben und zu diesem Zweck dienlich wäre. Alle Gnadengaben haben Selbsterbauungswert. Drittens, Zungenrede ist nicht, jetzt müssen wir etwas verneinen, als eine Kraftquelle gedacht. Davon ist nicht die Rede. Viertens, Zungenreden dient als Zeichen, sagt Paulus. Unter anderem, nicht nur, aber das ist ein Zweck des Zungenredens. Hier stellen wir einige Fragen. Erstens, wovon ist Zungenreden ein Zeichen im Neuen Testament? Zungenreden ist dort nicht ein Zeichen von völliger Hingabe. Man könnte nicht sagen, dass derjenige, der in Zungen spreche, mehr hingegeben wäre als jemand, der es nicht tun würde. Auch nicht ist es ein Zeichen von Wachstum. Ich glaube, das macht 1. Korinther 1 und Kapitel 3 deutlich. Zungenrede war ein Zeichen vom Kommen des Heiligen Geistes und vom Empfang des Heils und darum von der Göttlichkeit der Christusbotschaft. Sowohl in Kapitel 2 der Apostelgeschichte als Kapitel 10 und Kapitel 19 ist Zungenreden ein Zeichen davon, dass man zweierlei bekommen hat, den Heiligen Geist und mit ihm das Heil Gottes. Das heißt, man sollte hier in dieser Situation besonders überzeugt sein, dass man jetzt in das Heil hineingestellt worden war. Und dass mit diesem Heil etwas Neues, Kapitel 2, geschehen war, im Gegensatz zu dem, was bis anhin der Fall war. Viertens, Zungenrede scheint ein Zeichen zu sein vom Schweigen Gottes. Wenn Paulus in 1. Korinther 14 die Jesaja-Stelle, die so oft hier ins Gespräch kommt, zitiert. Dort sagt der Prophet, er darf nicht mehr durch normale Propheten sprechen. Man hört nicht, wenn er Hebräisch spricht. Wenn Gott auf Hebräisch spricht zu den Leuten, dann wollen die nicht hören. Also wird er eine andere Sprache sprechen. Das war eine Sprache, Assyrisch, die man auch verstanden hat. Aber die Tatsache, dass es eine andere Sprache war in dieser Situation, bedeutete, dass Gott selbst angefangen hatte zu schweigen. Obwohl die Sprache verständlich war, war die Indikation, das heißt der Hinweis dieser, ich schweige. Und dennoch war gerade dieses Schweigen noch ein zusätzliches Reden. Also fünftens, die Gnadengabe des Zungenredens war ein Zeichen vom Rufen Gottes. Gerade in dieser Stelle in 1. Korinther 14, 21 und 22 zitiert Paulus, und auch dann nicht werden sie hören, aber er wollte, dass sie hörten. Er versuchte es noch einmal mit diesem hörbaren Schweigen. Vielleicht würden sie dann aufmerksam werden. Es gelang Gott nicht, aber das war der Sinn. Das Zungenreden in Israel war dort ein Zeichen vom redenden Ohr, vom Rufen Gottes. Sechstens. In Caesarea war Zungenrede ein Zeichen davon, dass auch Heiden dem Ruf Gottes zur Buße gefolgt waren und den lebensspendenden Geist, der Israel als messianische Verheißung versprochen worden war, hatten empfangen dürfen. Aber das ist ja eigentlich dasselbe, als was wir schon gesagt hatten, ein Zeichen vom Empfang des Heils und des Geistes. Für wen ist Zungenrede ein Zeichen? In 1. Korinther 14, Vers 22 sagt Paulus, für Nichtglaubende. Für Nichtglaubende. Diese sind einmal Nichtglaubende in Israel. Übernatürliches Sprachenreden taucht dort auf, wo Gott die Völkerfamilien straft und bald mit einem neuen Volk beginnt. 1. Mose 11 und 12. Dann wieder am Abend seines Handelns, vornehmlich mit diesem Volk. Am Anfang seines Handelns mit Israel steht das Zungenrede. als Zeichen von Strafe der Völker. Gott schlägt einen neuen Weg ein. Nachdem er nun Jahrtausende oder Jahrhunderte sich mit diesem Volk abgegeben hat, ist am Abend dieses Weges wieder Zungenrede da, im Zeichen der teilweisen Abwendung, des sich Abwendens von diesem Volk, oder anders gesagt, dass die Heiden jetzt ebenfalls eingebürgert und eingegliedert werden dürfen in die Gnadengüter Davids für Israel. Nachdem Israel seinen Messias gekreuzigt hat, öffnet Gott in Apostelgeschichte 2 anderen Völkern die Gnadentür und auch so in Kapitel 10. Die Ungläubigen, für die das Zungenreden ein Zeichen ist, müssen aber nicht nur solche in Israel sein. Immer wieder ist gesagt worden, als Zeichen diente Zungenreden nur für Juden. Das ist eine ungute oder nicht richtige Schlussfolgerung aus dem Umgang des Apostels in 1. Korinther 14 mit dem Jesaja-Zitat. Bedenken wir nur dieses. Nur weil Gott dort zu Israel spricht, heißt nicht, dass er auch in 1. Korinther 14 nur zu Israel spricht. Paulus könnte die Situation einfach übernehmen. Wenn das der Fall wäre, dass wir alles parallel nehmen müssten, dann müssten wir ja die Zungenrede in 1. Korinther 14 als assyrisch nehmen. Ja? Aber das ist ja nicht, was man macht. Also ich finde, zu schnell zieht man den Schluss, Zungenrede wäre ein Zeichen nur für Israel. Etwas zur Einschätzung dieser Gnadengabe. Die Gnadengabe des Zungenredens ist von untergeordneter Wichtigkeit. Das heißt, sie ist nicht erstrangig, sie steht nicht oben auf der Liste. Immer wieder ficht man dieses Argument an. Ich meine aber, es wäre doch zu offensichtlich, dass genau das es ist, was Paulus tun will in 1. Korinther 12 bis 14. Die Vorstellung der Korinther ein wenig zu dämpfen oder zu korrigieren, die Vorstellung, dass die phänomenalen Gnadengaben die wichtigeren wären. Gerade das kennzeichnet sie ja als fleischlich, das heißt sichtbarkeitsorientiert, diesseitsorientiert. Paulus sagt, das, was ins Auge fällt, ins natürliche Auge, ist nicht notwendigerweise das Wichtigste. Wenn Gott spricht und das ein geistliches Reden ist, das ist wichtiger. Und dann verzichte ich auf das Phänomenale. Also die Tatsache, dass er konsequent diese Gnadengabe immer unten anschließt, scheint doch etwas sagen zu wollen. Zweitens, der Aufbauwert für die Gnadengabe ist ebenfalls nicht allzu groß. Die Regel ist 1. Korinther 14, 1 bis 5, Anfang. Hieran ändert auch der weitere Teil von Vers 5 wenig. Er weist lediglich auf eine Ausnahme hin, denn trotz der Übertragungsmöglichkeit fährt Paulus mit Vers 6 im Sinne von 1 bis 4 einfach weiter, und zwar in einem längeren Abschnitt bis Vers 19. Das heißt, Zungenrede haben nicht den größten Aufbauwert. Und in 1. Korinther 13 sagt Paulus, die Liebe sucht nicht das Ihrige, auch nicht in der Erbauung. Das scheinen manche Christen vergessen zu haben. Es ist sehr viel geredet worden von Selbsterbauung. Aber Paulus legt nicht großen Wert auf Selbsterbauung. Die Liebe sucht nicht das eigene. Sie sucht die Auferbauung des Nächsten. Zungenrede drittens tritt hinter das evangelistische Anliegen zurück. Wenn in der Handhabung dieser Gnadengabe das evangelistische Anliegen gefährdet wird, bitte Zurückhaltung, sagt Paulus. Es tritt auch ebenfalls hinter das Anliegen des Lehrens zurück, Vers 19 in Kapitel 14. Fünftens. Zungenreden ist nicht eine Notwendigkeit für die Zusammenkunft der Gläubigen. Nach 1. Korinther 14 kann man auf diesen Beitrag verzichten. Sechstens. Diese Gnadengabe steht nicht auf der Liste der Voraussetzungen für Gemeindeleitung. Auch da an dieser Stelle sollte man es nicht überbewerten. Siebtens, Zungenrede ist nicht notwendig für alle Zeiten, sonst würden sie ja nicht aufhören nach 1. Korinther 13, Vers 8. Aber das tun sie irgendwann. Etwas zur Betätigung der Gnadengabe des Zungenredens. Einige Richtlinien. Erste Richtlinie. Der Redner soll ein Christ sein. Es handelt sich um eine Gnadengabe für Christen. Zweitens. Die Anrede sollte Gott gelten. Drittens. Es sollte aufbauenden Inhalt haben. Viertens. Es muss mit Übertragung geschehen. Eigentlich sollte diese Regel ja vor der dritten kommen. Diese kann, das heißt die Übertragung, vom Redner selbst geliefert werden, nach 14, Vers 13, oder auch von einem anderen, 14, Vers 28. Dieses gilt auch für gesungenes Sprachengebet. Paulus macht keinen Unterschied in dieser Regel. Wenn kein Ausleger da ist, diese Formulierung kann heißen, wenn keiner da ist, der für die Gabe der Übertragung bekannt wäre. Die Absicht, in einer fremden Sprache zu beten, muss also offenbar im Voraus angekündigt werden. Vielleicht nicht gerade vor der Versammlung, aber bevor man anfängt zu sprechen. Wenn er das nicht tut, dann sollte er aber damit rechnen, bald unterbrochen zu werden, damit man kontrollieren könnte, ob ein Übersetzer da wäre. Der Übersetzer müsste nicht die Gnadengabe des Übertragens haben. Er könnte ja selbst einer sein, der diese Sprache versteht. Und dann müsste er nicht die Gnadengabe des Übersetzens haben. Aber das ist wohl in den wenigsten Fällen der Fall. Fünftens, fünfte Regel. Sie sollte in der Liebe betätigt werden. Das ist das Anliegen von Kapitel 13. Sechstens, es muss sich um eine echte Sprache handeln. Da würde es sich empfehlen, heute, ich greife etwas vor, ein Tonbandgerät mitzubringen und einmal aufzunehmen und dann Philologen vorzulegen. Philologen können nämlich, ohne dass sie die Sprache kennen, es gibt vielleicht so 17 Kriterien, die alle Sprachen gemein haben, sie können das dann daraufhin prüfen, ob es eine echte Sprache ist oder nicht. Siebtens, in einer Versammlung dürfen höchstens drei reden. 14, Vers 27. Achtens, von diesen sollte einer auf einmal sprechen. Vers 27. Neuntens, Christus darf nach Kapitel 12, Vers 3 nicht gelästert werden. Zehntens, biblisches Zungenreden als Gnadengabe soll nicht verboten werden. Kapitel 14, Vers 39. Das heißt, wo es in rechter Weise geübt wird, sonst wird es verboten. Und es soll geschwiegen werden, sagt Paulus in 14, 28. Elftens, Kapitel 14, Vers 40, sagt Paulus, alle Beiträge in der Gemeinde sollen mit Anstand geschehen. Das dürfte das Zungenreden einschließen. Zwölftens, der Sprecher sollte wissen, was er tut, obwohl er nicht genau zu übersetzen vermag. Auch dies ist etwas, das nicht immer beachtet wird im biblischen Text. Der Sprecher muss ja wissen, ob er betet oder nicht. Er muss wissen, im Grunde, was er tut. So viel muss er verstehen können. Das heißt aber nicht, dass er das schon übersetzen könnte. Er merkt, er spricht in einer anderen Sprache. Aber dies sollte nach Unterredung klar werden. Wenn nicht, dann sollte man die Sache anzweifeln. 1. Korinther 14, die Verse 13 bis 19. Und letztens, Zungenrede ist ein Reden, das man beherrschen kann. Es übermannt einen nicht, sondern man darf hier handeln nach der Vorschrift. Man darf gehorsam sein, man kann gehorsam sein. 1. Korinther 14, Vers 15 und 27 und 28. Man achte auch auf die Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22, die die Selbstbeherrschung einschließt. Noch etwas zum Übertragen des Sprachenredens. Als Gnadengabe wird sie erwähnt in 1. Korinther 12, Vers 10 und Kapitel 14, den Versen 5 und 13. Die Übertragung des Sprachenredens ist eine Gabe, das Sprachenreden zu verstehen und auszulegen, das heißt zu übersetzen. Sie ist nicht die Gabe, ein neues Wort vorzutragen. Sie ist nicht, auch nicht die Antwort auf das Zungengebet, als ob jetzt in Zungen gebetet werden würde und mit der Übertragung würde jetzt Gottes Antwort als Offenbarung auf dieses Gebet kommen. So nicht. Die Übertragung sollte der Länge der Zungenrede in etwa entsprechen. Wir wissen aber aus der Erfahrung, dass eine Übersetzung, auch wenn sie noch so gut ist, nicht notwendigerweise gleich lang ist mit dem vorhin Gesagten. Zum Beispiel dauert es länger, im Deutschen eine Aussage zu machen, normalerweise, als im Englischen. Das liegt darin, dass die Wörter im Englischen oft in der Entwicklung auf einsilbige Wörter gekürzt worden sind, ähnlich wie das südafrikanische Holländisch. Aber das Deutsche ist noch reiner geblieben, trotz der Verkümmerung, und so braucht es einfach zeitlich mehr Zeit, Deutsch zu sprechen als Englisch. Aber dennoch können wir merken, ob es in etwa entspricht. Das darf man dann auch hier anwenden. 1. Korinther 14, 27 und 28 deuten an, dass nur eine Auslegung pro Zungenrede erwartet wird und, das hat mich etwas erstaunt, ein Ausleger pro Zusammenkunft. Es wird erlaubt, dass mehrere in einer Versammlung in Zungenreden dürfen, aber einer legt aus, heißt es. Interessant ist, dass nur eine Auslegung pro Zungenrede. Ja, die Gefahr ist, dass man mehrere anbieten möchte. Zusammen mit dem Verlangen nach greifbaren Kraftoffenbarungen Gottes geht das Reden von einer Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Es ist also sinnvoll, einiges zu diesem Thema in heilsgeschichtlicher Perspektive zu sagen. Ich will also als zweites über verwandte Fragen sprechen, die sich auf den Heiligen Geist beziehen. Das heißt, in kleinem oder ein wenig einen heilsgeschichtlichen Rahmen zum Thema übernatürliche Gnadengaben geben. Dabei will ich, das kann ich heute Abend nicht ausführlich tun, ich glaube, wir ziehen jetzt gerade einen Strich hier, dann überlassen wir dieses Thema für morgen Abend zusammen mit der Frage nach der Aktualität. Ich will morgen dann einmal sprechen von dem, wie es aussah, wenn man im Alten Bund den Heiligen Geist erlebte. Es ist notwendig, das auszuwerten, damit man einen Hintergrund hat für das, was in der Apostelgeschichte und in den Briefen vorkommt. Und als zweites möchte ich sprechen über das Kommen des Geistes im Neuen Testament zu Menschen. Wie sieht das aus? Was ist das? Wie wird das genannt? Mit welchen Formulierungen wird das gekennzeichnet? Wann kommt der Geist? Solche Fragen. Die stehen immer im Hintergrund des Themas Gnadengaben und diese Auskünfte dienen dann auch zur Kontrolle, ob wir es bei den Gnadengaben um das Richtige oder mit dem Richtigen zu tun haben. Und dann möchte ich auch über das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist sprechen, das auch immer wieder in dieser Verbindung erwähnt wird und zur Sprache kommt. Und wie gesagt, als letztes dann über die Aktualität dieser Charismen sprechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es war sehr einfach und leicht, heute zu sprechen. Beten Sie auch für morgen Abend.